ARD Sounds.
Du entjungferst mich wieder praktisch. Auf jeden Fall im Jahr 2026. Hier ist ein Tipp an alle Frauen. Sucht euch ein bisschen jüngere Männer.
Also Frauen sind ja Wunderwesen sowieso.
Wunderwesen.
Und dann hat er echt einen rausgehaut. Sagen ja eigentlich Buletten, sagen wir ja eigentlich zu euch. War die Berliner Buletten sind wieder da.
Dann, da sitzt dann die Feuerwehr neben der Polizei, neben dem Ordnungsamt. Und die lachen sich tot untereinander, weil die halt auch nichts zu lachen haben.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Annemarie Paulsen
und
Thülin Cesil.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast.
Hallo, wir sind's, Annetta Politi
und Kemal Goga aus der SWR3 Morning Show.
Ey, wir haben einen neuen Monat und yes, ein neues Duo.
Person 1 bezeichnet sich selbst als eine Frau mit 1000 Faces. Manchmal ist sie Sozialarbeiter Jürgen, Kollegin Wessner oder Uwe und der ist natürlich auch mit dabei.
Als Thermomix Tanja tanzt sie sich in die Herzen ihrer Followerin und nimmt auch das deutsche Beamtentum so ein bisschen aufs Korn.
Bevor sie damit aber angefangen hat, in verschiedene Rollen Comedy zu machen, da saß sie selbst hinterm Schreibtisch eines Berliner Bezirksamtes bis zu dem Moment, in dem sie sich dachte, hey, da bin ich nicht zuständig, Mausi.
Ja, und nach eigenen Angaben ist sie beruflich lustig, privat ganz okay. Und vielleicht lernt Person 2 ja beide Seiten kennen.
Sie ist im Gegensatz zur Frau mit den 1000 Faces eine Frau mit circa 1000 Tieren.
Wow, manchmal verwandelt auch sie sich für ein Reel kurz in jemand anderes und wird zu Bauer Helmut. Sie hat aber auch genug Rollen, die sie ihren Followerinnen zeigen kann. Unter anderem ist sie Mutter, Landwirtin und Influencerin.
Ja, und viele von euch fragen sich sicherlich, hey, wie viele Stunden eigentlich ihr Tag hat und wie man täglich um 4 Uhr morgens aufstehen und um 17 Uhr immer noch gute Laune haben kann.
So, zwischen Kühen und Kooperationen jongliert sie ihren Alltag, backt nebenbei gerne mal 6 Kuchen, verarbeitet 7000 Kilo Kohl und knetet an einem Sauerteigbrot. Immer mit dabei, die Kamera. Außer sonntags, da gibt's eine Social-Media-Pause, einen guten Kaffee und Zeit für Familie und Freunde.
Ob die beiden demnächst gemeinsam Kaffeepause machen, auf dem Land oder vielleicht in Connys Blog, wir dürfen gespannt sein auf Thülin Sezgin
und Annemarie Paulsen.
Ich freue mich so.
Was,
krass.
Was ein Teaser.
Was ein Teaser, ja, da war jetzt wirklich echt, ich habe eine Menge über dich erfahren.
Ich auch über dich.
Mhm.
Ich wusste schon ein bisschen was.
Ich auch.
Aber dass du 1000 Tiere hast, das wusste ich. Sind es 1000?
Ja, genau. Das ist ein bisschen gut, was. Ja, wir haben Mäuse. Ja.
Mäuse?
Mäuse. Ja, was ist denn alles auf dem Hof? 1000 Tiere ist vielleicht ein bisschen Matsch. Mhm. So, das ist ein bisschen viel. Aber wir haben schon 320 Milchkühe und ungefähr genau die gleiche Anzahl an Nachzucht.
Boah.
Merkt man das. Genau.
Wollen wir die abnehmen eigentlich?
Ja, gerne.
Jetzt? Wir nehmen jetzt die Kopfhörer ab.
Oh, wir sind freie Frauen.
Oh, schön. 1000 knapp Tiere.
Ja, also nicht ganz, ne? Also wenn du so mit Hühnern und all dem kleinen Getier, was so mit, man miternährt, ne? Mit Vögeln und Staren im Sommer kommen wir ja weit über 1000.
Ey, irre. Ich bin wirklich, freue mich unfassbar doll, dich kennenzulernen. Wirklich.
Ich freue mich auch.
Wir haben schon, bevor wir angefangen haben, die Hälfte an Podcast-Inhalt verbraten.
Und erstmal haben wir uns gefragt, wann war das letzte Mal Podcast?
Ja.
Wann warst du das letzte Mal im Podcast?
Ich war, ich glaube im Dezember. War das im Dezember bei Jim als Bettine und Albert? Da war ich die Bettine.
Mm. Das ist so eine Beamte, ne? Oder?
Ja, jein. Also okay, das ist, so ein, wissen wir gar nicht. Das ist halt so ein Ehepaar, was sich, was sie unterdrückt ihn.
Halt die Gosche. Ja, genau, halt die Gosche. Und sie ist ja eigentlich mehr so ein der Schnack.
Ja, ja.
Der ist doch sehr...
Ist schon amtlich.
Ja, genau.
Ist schon amtlich,
ja,
alles genau. Sehr, muss man schon sagen. Aber das ist auch eine gute Symbiose, muss ich sagen, zwischen uns beiden. Aber ja, wann warst du es jetzt?
Also richtig Gast, ich habe damit viel aufgehört.
Aufgehört?
Ja, ich habe damit viel aufgehört, als Gast-Podcast zu sein, weil ich eine Zeit lang das ganz, ganz viel gemacht habe. Kennst du sowas? Du machst sowas ganz viel?
Ja.
Ganz, ganz viel machst du was, ne?
Ja.
Und dann irgendwann ist gut. Das ist bei mir Kinder kriegen auch, weißt du, ganz, ganz viel machst du das? Und irgendwann ist gut, ne? Weißt du, irgendwann, und das war so ein bisschen Podcast und so ein bisschen so. Ich kann mich daran gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich in einem Studio saß und so.
Echt? Also es ist jetzt eine Premiere wieder mit mir zusammen,
ja,
quasi.
Ja, du entjungferst mich wieder praktisch. Auf jeden Fall im Jahr 2026.
Wie viele Kinder hast du, Annemarie?
Fünf.
Fünf?
Ja.
Ich habe null.
Ja.
Ja, auch nicht
also,
schlimm.
Aber zusammen haben wir 2,5. Also wir sind schon, zusammen sind wir über dem deutschen Durchschnitt.
Sag mir, wie alt bist du?
Ich bin 33.
Du bist 33? Ja. Und hast 5 Kinder? Mhm.
Mein Mann ist 28.
Da eine Bombe nach der anderen.
Und hier ist ein Tipp. Guck. An alle. Frauen, natürlich. Sucht euch ein bisschen jüngere Männer. Meine Oma, Thylin. Das ist Thylin spreche ich richtig aus, ja?
Ja. Thylin?
Nein.
Okay. Thylin?
Nein, Thylin ist richtig. Thylin ist richtig. Okay. Ja. Und zwar meine Oma, die hat, tragische Geschichte erstmal, okay, mein Opa ist verstorben. Mhm. Der war 5 Jahre älter als meine Oma. Und meine Oma, wie alt war ich da? Sag mal, 7 Jahre alt. Meine Oma, unter Tränen hat sie mich angefasst und hat gesagt, Annemarie, such dir niemals einen älteren Mann. Such dir einen 5 Jahre jüngeren Mann. Weil wenn der Mann 5 Jahre älter ist, der stirbt 5 Jahre früher, bist du 10 Jahre alleine. Und hier meine Oma, rest in peace, ne Omi, ich habe einen 5 Jahre jüngeren Mann.
Geil.
Ich hab das befolgt.
Voll gut. Und er ist genau 5 Jahre jünger als du?
Ja, 28? Mit einem Monat dazwischen.
Und wann habt ihr seid verheiratet? Oder seid ihr
seit 8 Jahren.
Seit 8? Er war 20?
Als wir uns kennengelernt haben, war er 18? Aber ist gleich einen Monat immer später 19 geworden. Ist gleich einen Monat später 19 geworden.
Okay. Ja, ja. Nicht 17,5. Und
nein, der war vollblütig 18. Vollblütig.
Krass, also die erste große Liebe? Kann man, also, oder die...
Die Liebe. Die erste große Liebe? Nee, weiß ich nicht. Also, nicht an wen hast du deine erste Liebe verschwendet?
Nee.
Du kriegst keine Sendezeit, sagen wir es so. Ne?
Sagen wir so. Ist mir auch zu privat.
Ja, mir auch ein bisschen. So, und wir haben uns kennengelernt, er war mein Lehrling.
Warte mal,
jetzt also, Annemarie Paulsen. Hallo, ich bin Annemarie Paulsen, ich habe meinen Lehrling geheiratet. Wir haben uns kennengelernt im Make-Stand. Und haben wir uns
wirklich?
Ja, haben wir uns wirklich.
Er hat eine Ausbildung bei dir gemacht?
Auf dem Hof, auf dem ich gearbeitet habe. Ich bin ja Bauernstochter.
Ja.
Ich bin aber die 8. Ich habe 6 größere Brüder und eine größere Schwester. Und ich bin geboren, war ganz klar, dass ich niemals einen Hof erben würde. Ne, ist ja klar.
Weil die Jungs erben? Oder?
Nee, weil ich die Jüngste von 8 bin.
Ach, weil du
die... Also das sind 7 vor mir. Also nicht, weil ich jetzt unbedingt, weil ich eine Frau bin oder weil ich die Jüngste bin, sondern weil da wirklich 8,
okay, ja.
7
ja
vor mir waren. Mhm. Und ich habe dann immer auf anderen Höfen gearbeitet.
Okay.
Und auf dem Hof, wo ich da gearbeitet habe, kam irgendwann Martin. Und wir haben immer zusammen gemolken. Halbes Jahr lang.
Ihr habt zusammen gemolken.
Ja, das klingt so, ja, erzähl mal eine Geschichte von einer Bäuerin. Weißt du, so klingt's. Weißt du, so glaubt halt kein Schwein. So, aber so ist es halt wirklich gewesen.
Es ist schon sehr klischeebehaftet.
Ist so heftig klischeebehaftet.
Und ihr saßt da und habt, ich weiß nicht,
ob du beim Melken sitzt, ich nicht.
Ich habe noch nie in meinem Leben, warum auch?
Wie viele Zitzen hat eine Kuh? Fangen wir damit an.
Also es gibt ja Euter.
Fangen wir damit an. Das ist die anatomisch, das ist schon richtig.
2 Euter.
Nee, wow. Fucking wild. Nein, 1 Euter.
Ach so, eine Kuh hat Scheiße. Eine Kuh hat 2.
Ich hätte jetzt gerne jemanden, der mitzeichnet, was Thylin jetzt erzählt.
Also die Kuh hat 1 Euter.
Ein Euter.
Und 4 Zitzen.
Ja!
4.
Super, ich hatte von 1 bis 13 schon alles. Ich hatte jemanden bei mir, ein TV-Team, und die sind um den Hof gegangen. Den ganzen Tag haben wir auf dem Hof gedreht, mit Kühen, mittendrin. Und dann zum Ende des ganzen Drehtages frage ich sie, na, und jetzt sag mir nochmal, wie viele Zitzen hat eine Kuh? Und sie so, 8. Und das hat sie so mit Selbstbewusstsein gesagt. Ich so,
hat sie auch gesehen?
Ja, sie ist den ganzen Tag zwischen Kühen.
Standen ja auch 2 Kühe nebeneinander.
Ja, genau.
Und dann saßt ihr da, also ihr saßt nicht?
Nein, wir stehen. Man steht.
Weißt du, wie ich mir das vorstelle? Ich stelle mir das vor, dass man so einen Schemel hat.
Ach, du hast gesagt, man sitzt doch mit dem Schemel. Okay, Thylin, wie melkt man?
Also, man hat so einen Schemel, so einen Holzhocker mit einem ausgestanzten Herzen in der Mitte. So
ja, genau, wo der Arsch reinkommt, meinst du? Genau. Damit man es schön gemütlich hat, meinst du, ne?
Und dann sitzt man da so unter der Kuh.
Ja.
Und dann macht man...
Das wäre richtig so ungefähr vor 120 Jahren gewesen.
Okay, und heute macht, da gibt es eine KI für.
Eine KI, ja, genau. Nein, also es gibt Melkmaschinen. Erstmal, ja. Es gibt das mit der Hand melken, das macht man vielleicht.
Bei meinen Eltern auf dem Dorf noch. Ja, wirklich. In Anatolien. Da macht man das. Wirklich? Okay. Ich bin ja auch eine Bauerstochter im weitesten Sinne.
Haben deine Eltern noch Tiere?
Nee, meine Eltern nicht, aber die Familie von meinem Vater hatte ganz viele Tiere, ja, tatsächlich. Aber damit habe ich nichts zu tun.
Nee, hat sie noch mehr oder auch Kühe, richtig?
Die hatten Kühe, aber Schafe größtenteils. Viele, viele Schafe.
Und die auch gemolken oder für
melkt man schon?
Ja, kann man auch melken.
Kann man bestimmt.
Natürlich.
Bestimmt hat man die.
Ja, aber ist ja auch egal. Also wir wollen gar nicht so tief reingehen. Ja. Also ich habe, es gibt Roboter. Wir sind ein Roboterbetrieb, reiner Roboterbetrieb.
Ein Roboterbetrieb?
Ja, wir haben Roboter, die die Kühe melken.
Das heißt, du schließt da irgendwas an die Zitzen an?
Nee, das macht die Roboter selber. Also die Kuh gibt, ja, ist total
Anne-Marie, crazy. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle?
Ja,
ich
stell okay,
mir
da steht ein Roboter. Ein
weißer Roboter mit ja. Augen, der sagt, guten Morgen, Anne-Marie. Welche Kuh sollte ich heute zuerst melken?
Also du musst dir vorstellen, es ist ebenerdig, ja. ebenerdiger Raum. Und da steht ein Roboter, so heißt er. Das ist eine Box, sage ich mal so. Mhm. Eine Box, die eine Tür hat, die sich öffnet, wo eine Kuh reingehen kann. Und vorne, da geht die Kuh selbstständig rein.
Ja.
Ne? Weil die wird da reingelockt, weil da Kraftfutter ist. Mhm. Und sie isst das Futter und dann kommt unten ein Arm und das Euter und setzt das Euter an mit einer 3D-Kamera.
Wow.
Ja, ist total modern.
Und das machen jetzt alle LandwirtInnen?
Also nee, aber es ist schon extrem im Vormarsch.
Ja.
Einfach weil melken, ja, müsste man morgens und abends. Und jeden Tag. 365 okay. Tage im Jahr. Haben wir ja auch mal gemacht.
Ja.
Ich bin über Melkstand groß geworden. Also Vakuumpumpe, das ist ein Vakuum.
Aha.
Das war so mein Rhythmus. Ne? Und das ist vielleicht nicht mehr so richtig was junge Leute wollen, so gebunden sein im Betrieb. Und mit einem Roboter ist man sehr flexibel.
Okay, aber dein Tag ist ja trotzdem crazy, oder? Also stelle ich mir crazy, also du hast erstmal mal abgesehen von den 1000 Tieren.
Ja, genau. 1000 Tiere.
Den vier Sitzen.
Das ist zu viel. Sagen wir so, einfach mit den Tieren.
Okay, mit den Tieren, 5 Kindern.
Mhm.
Gut, der Ehemann ist jünger, der ist noch fit.
Ja, der ist fit.
Der ist fit.
Das ist das Gute dabei.
Eltern auf dem Hof oder Familie? Nee,
die Schwiegereltern, also wir haben den Betrieb von den meinen Schwiegereltern
von Martin.
Von Martins Eltern.
Ja.
Und die leben im Nachbardorf. Es geht ja so ein bisschen die Fahrradregel.
Ne? Fahrradregel?
Dass die alten Teile eigentlich gerne mit dem Fahrrad oder Jackenregel, sagt man. Jackenregel oder Fahrradregel.
Ja.
Dass sie eine Jacke anziehen, wenn sie zum Hof kommen, weißt du?
Ah.
Also so, damit das Verhältnis, weißt du, nicht zu eng aufeinander.
Oh, verstehe. Also nicht in Schlappen rüberlaufen. Nee,
genau. Es ist schon, ja, genau. Aber das ist gut. Ich glaube, es ist für beide Parteien gut,
ja,
dass man
da
auch ein bisschen Abstand nehmen kann. Martins Eltern sind ja auch noch nicht so alt. Kannst du dir denken, ne? Die sind ja auch noch nicht so alt, wenn der Martin das 28 ist.
48.
Nee, schon 58.
Ja.
Ja, genau. Aber trotzdem noch für landwirtschaftliche Verhältnisse jung.
Total. Mhm.
Meine Mutter und mein Vater arbeiten beide auch noch.
Wie alt sind deine Eltern?
70 und 68. Und meine Mutter merkt noch jeden Tag.
Krass. Mhm. Hält das fit? Schon, oder?
Also wenn du meine Mutti fragst,
ja.
Hat aber Knöchel so dick, alle Finger schon mal gebrochen und wirklich? Ja, aber alles gut.
Bricht man sich die Finger beim Melken?
Die Kühe können natürlich mal treten, ne? Also wenn du 50 Jahre melkst, irgendwann kommt mal ein Finger irgendwo dazwischen. Also so. Natürlich, jetzt habe ich so viel erzählt.
Na, aber warte, erzähl noch ganz kurz. Also wie sieht der Tag aus? Weil ich
stelle mir. Es interessiert immer ganz, ganz viele Menschen, wie unser Tag aussieht und wie das so ist. Und eigentlich im Grunde genommen ist es extrem unromantisch und extrem strukturiert, wie das auf einem Betrieb ist, wo Abläufe halt sind.
Mhm.
Und wir haben einfach, ja, wir stehen zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr auf. Mein Kleinster, es ist eine sehr große Läche. Und dementsprechend ist dann der Tag ganz doll gefüllt mit Kids. Rausgehen erstmal, gucken und um 7 Uhr ist Schichtbeginn bei uns generell auf dem Betrieb, aber vorher passiert schon ein halbes Leben so gefühlt. Und unsere Kids verlassen um 5:45 gehen sie in die Kita. Und der Kleinste bleibt bei mir, die Größte geht in die Schule. Und mein Mann ist dann ab um 7 draußen.
3.30 Uhr. Mhm. Das heißt, du gehst um 19 Uhr schlafen?
Ja, 20 Uhr.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Aber
also 20 Uhr gehen wir ins Bett.
Ja.
Manchmal gucken wir nach Tagesschau. Aber dann eigentlich auch nicht
dann
mehr. Nee, dann ist aber auch schon vorbei. Nee, aber letzte Woche waren wir tatsächlich auch schon um 19.30 Uhr mal im Bett.
Aber ich meine, wenn der Rhythmus passt.
Ja, genau. Also das ist schon so. Deswegen meine ich, um 17 Uhr bin ich auch nicht immer so gut gelaunt. Das ist eigentlich so der Zenit, weißt du, wenn alle so müde sind.
Ja.
Um 18 Uhr gehen meine Kids zu Bett.
Um 18 Uhr.
Mhm.
Und du machst auch noch richtig viel geiles Essen und backst auch ganz viel. Und du bist ja für mich, ohne eine Trade-Wife zu sein.
Eine Trade-Wife.
Trade?
Trade. Ich weiß es auch
Trade
nicht.
Ist was anderes. Warte mal kurz.
Ja, Trade ist, aber traden tue ich auch. aber eine Trade-Wife, ja, ich weiß. Und ich war so ein bisschen, ich hatte letztes Jahr im Oktober, da habe ich das erste Mal, gab es ein YouTube-Video über mich, über Trade-Wife-Dings. Und ich dachte so, was ist so crazy.
Du bist es halt gar nicht.
Nee, und ich finde es halt ich habe damit ein bisschen Probleme.
Ja, klar.
Weil das die Frauen, die das natürlich so extrem machen, ja, und das ist natürlich alles Show oder so, ne? Aber dann ist man gleich schon, ich sehe das manchmal auch andere Frauen, die dann schon einen Kuchen backen oder so, sich dann gleich so selber zu degradieren, oh, jetzt bin ich eine Trap-Wife.
Ja.
Warum nicht einfach, ich backe gerne Kuchen? Weißt du, so, also dass man sich selber immer gleich in so einer, oh, ich mach was, dann bin ich gleich, nein, ich backe einfach gerne, ich koche gerne und who cares, Alter.
Ja, voll,
ja, wirklich. Also ich muss mich dafür nicht rechtfertigen.
Gar
das ist
nicht
so ein bisschen so gerade wieder so ein Triggermoment immer für mich.
Ja,
weißt
ja,
du so?
Ich.
Und für mich, das war nicht leicht, weißt du? Mhm. Weil ich bin in diese Rolle als Mutter gekommen und hab das nicht gemocht, Alter. Also ich mochte nicht gerne Mutter sein. Also Martin hat mal zu mir gesagt, nicht, dass ich es jetzt nicht mag, ne? Also aber diese in die Mutterrolle reinkommen habe ich nicht gemocht. Martin hat mal zu mir gesagt, ich habe mich jeden Tag dagegen gewehrt, gegen die Mutterrolle. Die Liebe zum Kind war sofort da, aber die Liebe zur Mutterrolle, das hat so lange gedauert. Das hat so lange gedauert.
Weil du denkst, dass es gesellschaftlich zu, weiß ich nicht, stigmatisiert ist?
Total. Erstmal, ja, genau. Und weil es dann auch so war, dass ich viel Ungerechtigkeiten empfunden habe. So. Weißt du, für mich hat sich alles verändert.
Ja.
Also komplett alles. Und dachte, Mensch, ey, die Mutterrolle ist brutal. Wusste ich vorher nicht. Und ich fand es irgendwie unfair, dass ich mich so krass ändern muss, ohne zu sehen, dass sich natürlich mein Mann auch anpassen musste an mich und an das Kind. Aber ich war so fokussiert nur auf mich und das, was sich für mich geändert hat, ohne zu verstehen, dass es um mich herum natürlich auch viele tangiert. Und bis ich da dann so wirklich mich da nicht mehr gegen gewehrt habe, dann wurde es richtig, dann bin ich richtig aufgeblüht.
Ich habe einen riesen Respekt vor Müttern. Also.
Ja, ich auch. Weißt du was? Wenn du mir jetzt hier gegenüber sitzen würdest und sagst, ich habe ein kleines Kind, würde ich sagen, scheiße, Mann, geht's dir gut, ey. Weißt du, wirklich, wenn ich eine Frau kennenlerne, die hat gerade ein Kind bekommen, sage ich, wie geht's dir? Wie bist du Mutter geworden?
Ja.
Und weißt du so, weil für mich war dieses Mutterwerden brutal.
Boah, das macht mir Angst.
Okay, also das will ich gar nicht.
Also
ich will es realistisch darstellen, weil so romantisch ist es manchmal gar nicht.
Eben. Es wird schon sehr romantisiert.
Komplett, ja.
Ne, aber ich sehe auch viel in meinem eigenen Umfeld. Also es ist so, dass
spannend, erzähl mal.
Ich möchte auch Mutter werden, ne, gerne. Ja. Irgendwann mal. Ich bin ja auch erst 38, mein Gott.
Ja,
schauen wir mal.
Also heutzutage juckt mich das überhaupt nicht
so, wenn es
also
passt. So,
ja,
ne?
Ja.
Aber ich sehe auch ganz viel, also dieses, mal abgesehen von diesem Regretting Motherhood-Ding, also ich kenne keine Frau persönlich, die sagt, ich gehe komplett in dieser Rolle auf. Also ich bin einfach, so wie ich jetzt hier bin, bin ich komplett zufrieden.
Mhm.
Also 99% auch aus meinem persönlichen Umfeld sagen, ich sehne mich zurück in die Zeit, in der ich das nicht war. Ich liebe mein Kind und ich liebe es auch, Mutter zu sein, aber die alte Version von mir, die fehlt mir.
Und das kann ich verstehen, das ist ja ganz viel Abschied nehmen.
Ja.
Das ist ja das Skurrile, was einem vielleicht vorher gar nicht so, was mir nie bewusst war, weil ich immer gedacht habe, ich heiße einen Menschen in diese Welt willkommen.
Ja.
Aber im gleichen Zuge, in dem man diesen Menschen willkommen heißt, nimmt einen Abschied von einem selbst. Und das klingt jetzt erstmal ganz, ganz hart, ne? Aber erstmal Abschied von dem, wie man war ohne Kind. Das heißt ja nicht, dass das was Neue, was kommt, nicht wunderschön sein kann. Und dieser Prozess, dieses Abschiednehmen von diesem Leben ohne Kind und auch eine Partnerschaft, Ehe ohne Kind, weil die verändert sich natürlich mit Kind auch, jetzt ganz ohne Wertung zu sagen, dass diese Übergangsphase, und das ist immer das, was ich junge Mütter immer frage, wie geht's dir in diesem Übergang gerade? Und manche kommen super mit zurecht und sind da, natürlich gibt es da mal Männer, aber manche sagen, ich liebe das so, die Mutterrolle. Und manche sagen, boah, ich habe hier echt eine Rocky Road so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja.
Und da hat jeder eine unterschiedliche Länge, wie schnell er über diese hoppelige Straße kommt hin zu dem, okay, ich liebe diese neue Version der Mutter von mir. Und das ist echt.
Boah, stell mir das. Also Frauen sind ja Wunderwesen sowieso.
Wunderwesen, unglaublich, unglaublich.
Ich liebe Mütter, Frauen sind Wunderwesen. Das ist ein sehr feministischer
Podcast. Ich liebe Frauen, ich liebe Omas, ich liebe auch alles so, ne? Aber das ist schon. Ist
wirklich.
Schon,
ich habe letztens eine Freundin getroffen und die hat gesagt, die hat zwei Kinder und hat jetzt irgendwie vor einem halben Jahr Nummer zwei bekommen. Ich bin hier zu klein für diesen Stuhl übrigens.
Deswegen ja, beide. Wenn wir hier so sitzen, dann
deswegen will ich den ganzen Tag
schummeln wie so
mit meinen Beinen. Also ich mache jetzt einfach mal einen Schneidersitz. Mach jetzt einfach. Die hat gesagt, das Krasseste war, beim ersten Kind kam dieses Kind, also sie hat den Kaiserschnitt und dann haben die dieses Kind gebracht und sie dachte, das erste Gedanke war, oh mein Gott, wie schön, ich liebe es. Und der zweite war, fuck, ich kann es nicht zurückgeben. Nie wieder. Ich trage jetzt die Verantwortung für dieses Wesen. Ob es atmet, isst, trinkt, sauber ist, was für ein Charakter es entwickelt, mit wem es sich umgibt und so. Und das ist so eine Wucht an Last, wo ich mir, also ich habe wirklich Angst davor. Ich möchte Mutter werden. Wirklich, weil ich möchte einfach gerne kleine Mini-Me erziehen. Oder irgendwie jemandem Werte mitgeben von mir.
Total.
Und andererseits denke ich mir,
aber wie schön, dass du es auch so sagen kannst.
Ja, das möchte ich schon.
Ja, weil ich begegne auch viel, auch bei mir im Freundeskreis, Mann wie Frau, ist ganz egal, die sich nicht sicher sind. Und diese ist dieser Gedanke bei dir schon lange? Oder hattest du auch eine Zeit lang, wo du dir unsicher warst, dieser Frage?
Ob ich Kinder möchte? Mhm. Ich war auch schon mal unsicherer, dass ich dachte, ach, vielleicht ist es auch ganz geil ohne. Mhm. Oder brauche ich das? Mhm. Oder dann natürlich auch irgendwie, was passiert mit deiner Karriere? Was passiert mit deinem Job? So jetzt war ich mal auf dem Amt. Da war
was
das alles
in meiner Karriere?
Da wäre das alles ein bisschen irgendwie einfacher gewesen.
Total,
weil
total.
Dann bist du halt in Elternzeit. Mhm. Anderthalb bis zwei Jahre und dann kommst du wieder zurück und es geht einfach genauso weiter. Mhm. Und jetzt mit der Selbstständigkeit oder dieser Freiberuflichkeit denke ich mir auch, okay, also wie machst du das? Also wer bezahlt dich in der Zeit erstens? Zweitens, gehst du dann noch auf die Bühne? Mhm. Bist du dann überhaupt noch so flexibel, dass du sagst, ich mache an einem Montagmorgen um 10 einen Podcast?
Also ich sitze hier und Montagmorgen um 10.
Mit 5 Kindern. Ja. Jetzt ich hier, Tülin. Und 4 Sätzen und 1000 Tieren. Nee, weißt du, also das ist schon jetzt größer die Angst.
Kann ich mir denken,
bist du dann vielleicht auch nicht mehr relevant? Musst du dann Mami-Content machen? Oder kannst du auch weiter Comedy machen und man trennt dich von dieser, oder schreit dann im Hintergrund, also wie mache ich eine Story, wenn im Hintergrund, weißt du?
Ja, verstehe ich voll.
Das sind alles so Ängste und ich denke mir aber, okay, so viel Zeit kann ich mir aber trotzdem nicht mehr lassen. Also jetzt noch mal 10 Jahre drüber nachdenken, ist vielleicht dann doch.
Ja, aber ich finde das spannend, weil ich kriege ganz häufig auch bei Instagram DMs, die so sagen, ja, Annemarie, wann warst du dir sicher? Also und so eine Frage, wann warst du dir sicher? Ich kriege immer so schnell ein Pappmaul, das muss ich kurz aufnehmen.
Ich auch und ich trinke literweise, Leute, es tut uns wirklich leid.
Ja, es tut uns wirklich leid.
Sie kommt vom Land, ich rauche.
Scheiße! Ich komme vom Land, eigentlich ist meine Luft frisch.
Achso, stimmt. Ja.
Jetzt müsstest du
hast ja bessere Luft.
Ja,
scheiße,
das
stimmt.
Luft, ja.
Du wohnst in der Uckermark.
Volle Möhre.
Ich habe übrigens ADHS, das heißt, wir springen hier von Thema zu Thema.
Also ich würde sagen, ich bin dabei. Ich surfe die Welle mit dir.
Okay.
Ich bin ganz flexibel.
Okay, also ich bin frisch diagnostiziert, wirklich. Voll.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Ist ja, weiß nicht, ob das so... Ja, danke.
Aber manchmal ist das... Ach so, oh.
Nee,
okay,
nee.
Sind wir jetzt in dem Alter, wo man bei 30-Jährigen die ADHS bekommt? Jetzt weiß ich nicht, ob man gratuliert soll oder nicht. Also ich denke mir, manchmal ist es doch leichter mit einer Diagnose oder ist es dann schwerer?
Es ist erstmal zur Einordnung ganz geil,
ja.
Weil man denkt, okay, okay. Ne? Mhm. Und andererseits bin ich aber an dem Punkt noch, weil es noch sehr frisch ist, dass ich denke, ja und jetzt? Was mache ich jetzt? Also was mache ich jetzt mit der Diagnose? Was mache ich jetzt?
Weil
ändert sich jetzt was für mich? Mache ich irgendwas anders? Mhm. Aber ich verstehe mich besser. Ich verstehe auch, warum ich, also meine Gedankengänge sind halt, so, nur du redest und ich bin so, Uckermark,
ja.
Sitzen, da. Kinder, ja. Brust.
Okay.
So, aber also ich habe nicht so ein krasses Leiden, sage ich, also keinen krassen Leidensdruck unter dieser ADHS gehabt,
okay.
Muss ich sagen. Dass ich sage, ich brauche jetzt Tabletten, das würde ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Aber es ist schon sehr laut im Kopf immer und sehr wuselig und so. Und das verstehe ich jetzt so ein bisschen besser. Deswegen wollte ich nur sagen, also ich springe von, wenn du sagst
dabei.
Land, dann sage ich Uckermark. Wenn du Uckermark sagst, sage ich Brandenburg.
Also meine eine Herzensfreundin, die ich habe, wenn wir telefonieren, dann ist es, wir fangen mit einem ganz anderen Thema an, mit dem wir eine Sekunde später sind. Also es ist wirklich immer,
Herrlich.
Ich genieße sowas auch. Aber vielleicht ist es für Zuhörer.
Genau, also.
Machen einfach nur, Tülin, weil die hören uns ja Leute zu,
ja,
einfach
zu.
Der Nettigkeit halber,
schließen
wir kurz das Kinderthema ab. Würde
genau.
ich sagen,
ja.
Tülin, ich wünsche dir auf deiner Reise alles, nur das Allerbeste. Eine kurze Sache, ich war am Samstag auf einer Hochzeit, ich könnte gleich hier heulen, ne? Da war ein 3 Wochen altes Baby, ich war zu Tränen gerührt.
Mhm.
Also das ist ein Wunder, diese kleinen Besen, also für alle da draußen, ich wünsche euch eine gute Reise und alle, die schwanger sind, nur das Beste auf der Welt.
Und auch allen Frauen, die schwanger werden wollen und es vielleicht nicht hinbekommen aus irgendwelchen Gründen oder es nicht klappt oder die Verluste hatten und so weiter, das ist echt ein riesen
Thema.
Machen wir eine extra Folge für.
Ja, müsste eigentlich sein, genau. Aber nur der Nettigkeit halber. Das ist abgeschlossen?
Ja.
Wir ziehen von dannen.
Genau, wir ziehen von dann,
Wir ziehen aufs Land in die Uckermark.
Genau, weil ich war nämlich vor 2 oder 3 Monaten, hat es mich in die Uckermark verschlagen.
Oh, erzähl.
Es ist auch ein bisschen unangenehm, ein bisschen peinlich, auch so eine Berliner Geschichte jetzt. Ich habe mein Buch geschrieben und bin in die Uckermark. Ey, wirklich, ich habe einen Rückzugsort gesucht.
Und dann
wo geht man
Uckermark
dann hin als Berlinerin?
Berliner. So, Zweitwohnsitz Uckermark?
Wirklich, und dann habe ich gemerkt, dass die uns da gar nicht so mögen.
Also ich würde eher so sagen, dass Berliner Fluch und Segen sind. 1000%. Und es ist, du fährst teilweise durch Orte, durch Pissorte in der Uckermark, ne? Sorry, das ist, war eine keine nette Beschreibung. Ich wollte einfach kleine Orte sagen. Und da sind restaurierte Höfe, restaurierte Gebäude, da sind wunderschöne Dinge entstanden, die sonst vielleicht zerfallen wären. Absolut. Aber natürlich kommt damit auch, alleine bei uns im Dorf, du, wir haben 120 Einwohner, ne? Und da ist natürlich auch Berliner. Ein Schweizer Künstler oder, sorry, ich weiß gerade nicht, ob du Schweizer oder Österreicher bist. Künstler bei uns. Und, und ein Berliner Pärchen auch, ne, die da hingezogen sind. Und das ist natürlich dann manchmal, hat man diese absolut romantische Vorstellung vom Dorf, so eine Dörfergemeinschaft und so, und erwartet dann ganz viel, dass das dann vielleicht auch so ist, wenn man da ist.
Ja, also ich habe,
wie hast du das denn gemerkt, dass die Uckermärker vielleicht nicht so freudig auf Berliner sind?
Mit so einem Gespräch tatsächlich. Ne? Ach, dann, also wir sind dann da angekommen und dann natürlich auch so ein schönes Künstlerhaus uns angemietet. Bla.
Ich dachte, oh Gott. Das können wir jetzt mal off record.
Rosenau?
Wo warst du?
Hardenbeck.
Sehr schön, ja.
Weißt du, wo das
ja,
ist?
Ja, klar.
Direkt
so
am Teich. So. Ach so.
Ach so, ja. Dadurch ist meine Uckermark so ein bisschen unterteilt, wo die Betriebe sind, weißt du, so, ja.
Und wir sind da so angekommen und haben geparkt und da kam wirklich so, wie man es sich vorstellt, direkt zwei aus dem Haus gerannt und meinten, hallo,
hi,
guten Tag. Und ich dachte, ach, die sind ja nett.
Hier dürfen sie dürfen nicht parken.
Das Privateigentum.
Ja.
Und ich dachte, hä? Das war halt wirklich eine Riesenwiese vor diesem Haus, wo einfach, weiß ich nicht, 13.000 Autos drauf gepasst hätten.
Und da durfte
ich nicht parken. Warum? Ja, hier ist ein Feuerwehrfest von der Freiwilligen Feuerwehr am nächsten Wochenende. Da bauen wir jetzt Zelte auf morgen. Ja, und dann haben wir natürlich gleich, ne? Und dann hat sie... Hat
das wäre so geil, wenn du deine Szene gemacht hättest.
Hat gesagt, was denken Sie eigentlich?
Wissen Sie, wer ich bin?
Ich schreibe hier mein Buch und das wird ein Bestseller. Conny from the Block ist mein Name. Ich war mal auf dem Amt, ich kenne mich aus. Nee, ich war natürlich super lieb. Ja, natürlich. Oh Gott, natürlich. Ja, sofort und so. Und dann hat er echt einen rausgehauen, aber ich habe es ihm nicht übel genommen. Er meinte dann so, wir sagen ja eigentlich Buletten, sagen wir ja eigentlich zu euch. War die Berliner Buletten sind wieder da. Und ich war natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Ne? Ich habe mir schon gedacht, okay, wer mag denn Berliner, die nach Brandenburg ziehen und sich da für 3 Millionen ein Haus restaurieren und dann sich nicht an der Dorfgemeinschaft beteiligen? Und so, ne, nur so. Und dann bin ich da 2-3 Tage später mit einem anderen Nachbarn richtig doll ins Gespräch gekommen. Und dann hat er auch so mir erzählt, ne, was das Problem eigentlich ist. Dass sie sich darüber freuen eigentlich, dass wirklich diese Häuser restauriert werden.
Genau, total. Und so weiter, das ist es ja. Genau.
Dass ihnen aber die Gemeinschaft fehlt. Dass sie nicht verstehen, dass sie trotzdem irgendwie auf die Feste der Freiwilligen Feuerwehr kommen sollten. Dass sie sich beteiligen sollten an, weiß ich nicht, was da so, was macht man denn da? Gemeinderatssitzung oder
ja,
so,
also keine Ahnung. Es gibt ja Sachen, genau. Bei uns im Dorf alleine, wie gesagt, 120 Leute. Ich glaube, wir haben 6-7 Feste im Jahr.
So.
Und da wird natürlich, muss aufgebaut werden, da muss abgebaut werden. Da erwartet man ja schon ein bisschen, ne? Es ist ja ein gemeinschaftliches Ding.
Genau.
Das wird von, wir haben einen Verein auch im Dorf und der macht das. Und da freut man sich natürlich, wenn da Unterstützung ist.
Genau,
so,
dass man sich halt kennt.
Man möchte das gerne haben, das verstehe ich. Diese Dorfidylle und sowas alles und diese Dorffeste. Aber es ist schon was anderes, wenn man da... mit an Fest anpackt.
Ja, so, ne? Glaube ich. Aber der war nett. Der hat uns nicht gehasst. Ja,
nein. Allein, also ich würde auch nicht sagen, ich glaube, das ist tatsächlich mehr, und es geht jetzt ganz tief so, ne? Aber es ist natürlich so, wer hat schon ein Ferienhaus? Und da fängt schon so ein bisschen an.
Genau.
Weißt du so?
Ja,
und wer hat schon ein Ferienhaus und wer hat das schon?
Genau.
Und dann hat man so Vorurteile auch Dörflern gegenüber und dann ist es auf dem Dorf ja alles rechts und so. Und das ist alles sehr, ich will es nicht politisch aufladen. Überhaupt nicht. Ne? Das will ich jetzt aber, manchmal ist es ja schon ein bisschen so.
Ja.
Und das ist dann manchmal ganz schwierig, weil schon alleine, wenn ich sage, ich komme aus der Uckermark, werde ich immer gefragt, wie gehe ich denn mit den Dörflern? Und ich sage, ich bin auch ein Dörfler. Also was willst du jetzt von mir?
Ja,
so, ne?
Ja.
Also das ist manchmal schon nicht so einfach.
Wobei ich gestehen muss, dass ich da doch auch ein bisschen vorurteilsbehaftet.
Das kann ich mir vorstellen.
Sagt man das Wort, vorurteilsbehaftet?
Oder du hast was erfahren. Deine Erfahrung, deine persönliche Erfahrung spiegelt das wieder.
Ich bin da schon hin, genau, und dachte so, Wahlergebnisse und so. Ich hatte schon so ein bisschen so das Gefühl, guckt man dich doof an, weil man sieht mich ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sehe ja schon so ein bisschen orientalisch auch aus, würde ich mal sagen, wa? Also,
Oh mein Gott, so ein bisschen, das hätte ich selber in meinem ganzen Leben niemals gesagt. Okay.
Ich darf das sagen.
Ja, genau, du darfst das sagen, ja.
Ne, also schon südländisch, hab dunkle Haare und so, 1,60 Türkin aus Berlin-Neukölln. So. Ich dachte, vielleicht falle ich auf. Und dann war dieses Feuerwehrfest und ich habe wirklich überlegt, gehe ich da hin?
Und?
Ich bin nicht hingegangen.
Ist auch nicht schlimm.
Aber auch nur, weil wirklich das total leer war oder war nichts los. Das war vorm Haus und ich habe auch ein bisschen dann Schiss gehabt, muss ich echt sagen. Okay. Weil ich dachte,
okay, das tut mir sehr leid. Und das, wenn ich sowas höre, da blutet einfach das Herz.
Ja, aber vielleicht ist es auch, vielleicht war es auch falsch.
Also es tut mir leid
für
alle, die so denken. Also es tut mir, also wenn das deine Befürchtung ist, ne, das tut, da bin ich tatsächlich auch enttäuscht, dass sowas vielleicht ausgestrahlt wird, weißt du?
Ja, aber es ist, ich weiß nicht, ob es ausgestrahlt wird direkt, weil dafür kenne ich es ja zu wenig. Ich kenne halt die Wahlergebnisse und so.
Okay.
Ne? Und habe nochmal geguckt in dem Ort, wo ich war, ne, wie hoch war, so 40%. Und ich dachte, wow, also du wirst die trotzdem lieben und die werden dich lieben, weil du kannst dich gut anpassen und wird ja dann direkt einen Sprech ändern und wäre dann direkt auch die Brandenburgerin. Das kann ich richtig gut. Und dann bin ich da drin, war. Und dann denken die, was ist denn das für eine Türkin? Und sind irritiert. Ja, okay. Das kann ich ja richtig gut, so ein Chamäleon sein. Aber ich war schon so. Nee, du wirst ja eh angeguckt, weil du fremd bist erstmal, nicht aus dem Dorf nicht kennt. Und dann bist du halt auch noch irgendwie die mit dunklen Haaren, die da mit ihrem großen Auto,
sag ich jetzt mal. Ich glaube, es kann mal, können sich ganz viele gar nicht vorstellen, wie das Gefühl ist. Also so, ich habe das mal zu meine Herzensfreundin ist auch eine Migra.
Ja.
Ne? Und ich habe zu ihr gesagt, ich würde das gerne eine Woche mal erleben, weil ich glaube, man hört, du erzählst so eine Geschichte. Und ich selber, ne, weil ich das nicht erlebe, kann mir das so schwer vorstellen. Ich kann mir das so schwer vorstellen. Ich würde das gerne mal anders empfinden. Weißt du, dass diese Empfindung, die du hast, die Sichtweise, das würde ich tief gerne verstehen. Und mir fällt es, weißt du, dass wenn Menschen ja was erlebt haben, dann ist die Empathie ja gleich viel, viel größer. Und das ist so ein Erlebnis, das würde ich gerne mal spüren, wie das ist.
Ich finde das bewundernswert, dass du das
wirklich
sagst.
Meine Freundin erlebt das ja auch durch. Und ich sage mal, ich kann das nicht empfinden. Und irgendwie ist das ein großes, sie erzählt mir das und ich spüre das jetzt auch so ein großes Loch, wo ich sagen kann, ach, ich weiß gar nicht, wie das ist.
Ja, ja, so geht es mir mit dem Muttersein.
Ja, okay, ja gut.
Anstrengend. Ganz großes Loch.
Oh Mann, ja. Weißt du, so, und das ist so ein bisschen so, wo ich mir denke, ja, wie das.
Ich erwische mich auch dabei, dass während ich dir das erzähle, ich mir denke, die deutsche Stimme in meinem Kopf sagt, jetzt übertreib mal nicht so.
Und das, ist genau, so und das ist genau was ich auch glaube, dass man das gerne mal runterspielt.
Genau.
Ne? Und,
genau.
Und so, und das sollte man vielleicht gar nicht so, aber es fällt so schwer. Und ich möchte dir ganz ehrlich sagen, es fällt so schwer. Das, wie du angeguckt wirst, vielleicht, Gott, ich will das jetzt gar nicht so übertrieben sagen, Gott, das klingt jetzt auch so doll, ne? Aber dieses, was das Gefühl, das du hast, das kann ich ja gar nicht nachempfinden.
Es ist, es ist ja auf beiden Seiten. Also, ich weiß ja gar nicht, wie es wäre, wenn ich da hingehen würde. Vielleicht wäre es ja gar nicht so, wie ich denke.
Ja.
Ne? Aber es sind halt auch so, keine Ahnung, der eine Nachbar, der dann rausgekommen ist am ersten Tag, der hatte dann so ein. Sag, darf ich das jetzt sagen? Ist das eine Marke?
Ja, nee, sag das mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau.
Eine Marke
eine
an.
Eine bestimmte Marke, ja, genau.
Und
die
mit Buchstaben an etwas erinnern soll. Und ich dachte, wow, okay. Ne? Hat sich trotzdem nett mit mir unterhalten.
Ja, ja.
Wahrscheinlich hat er das gar nicht gemerkt. Das ist ja auch, das passiert mir auch ganz oft, ne? Dass Menschen, die so eine Gesinnung haben, sage ich jetzt mal, mich zwar sehen, aber mich gar nicht dem zuordnen, weil ich meinen Sprech anpasse. Und das mache ich ja, das ist ja eine Form von Code-Switching heißt es, glaube ich, dass ich sofort in Dialekt springe, da komme ich auch gleich zu meinen Rollen, guck mal hier, ADHS und so, dass ich direkt in diesen Dialekt springe und versuche, mich akustisch so anzuhören, wie sie es gewohnt sind. Und das und damit stoße ich aber auch auf Erfolg, ganz oft.
Ist es nicht, nennt man das ja auch Mirroring, glaube ich, so ein bisschen, ne? So Spiegelung, so, ja, so ein bisschen.
Story of my life halt.
Ja,
ne?
Okay. Also das ist so ein bisschen die Strategie, die du hast, wo du immer gut gefahren bist. So.
Ja, total. Also als ich mich mit dem älteren Herrn unterhalten habe, habe ich auch wirklich nach einer Minute ich gesagt, nee, das verstehe ich, na klar. Und der war so. Und der war so, hä? Was ist denn jetzt mit der los? Und dann bin ich da richtig ein und dachte ich, nee. Dann habe ich auch gesagt, und das meinte ich auch so, ne? Ich verstehe das auch, dass BerlinerInnen, die hierher kommen und die sich denken, pff, mit den Leuten, die möchte ich nichts zu tun haben, ich möchte meine frischen Eier von gegenüber, die kommen mir, da werfe ich Geld in den Briefkasten und dann möchte ich aber mit der Dorfgemeinschaft nichts zu tun haben und so. Das habe ich nachempfunden und das war ein echt gutes Gespräch. Also ich möchte jetzt auch gar nicht, und jetzt, das habe ich auch nochmal, ne, diese Erklärung immer, ich möchte nicht irgendwie die ganze Uckermark oder ganz Brandenburg oder Berliner Umland über einen Kamm scheren, aber es ist schon ein Gefühl da, dass man denkt, es ist halt dann doch jeder, fast jeder Zweite, der so gewählt hat und der ein Problem mit deinesgleichen hat.
Okay.
So. Und das trage ich schon so mit mir durchs Leben, aber jetzt auch nicht so dramatisch, dass ich sage, oh Gott.
Und ein ganz anderes Off-Topic jetzt so, ne? Weil für mich ist das manchmal so, wenn ich so reduziert wäre auf Mutter und Bäuerin sein, fuckt mich das voll ab. Fuckt dich das auch ein bisschen ab, da auf dein Türkensein reduziert zu sein?
Ja, jein.
Okay.
Jein, weil ich es auch oft selber mache. Und ich, dabei erwische ich mich auch oft.
Okay.
Dieses,
spannend.
Obwohl ich ja, oh Gott, obwohl ich viel mehr zu bieten habe, hört
ja,
sich
genau.
doof an, ne?
Genau, das ist bei mir manchmal auch so dieses, wir haben gleich über Muttersein gesprochen, wir sind gleich zu Türke gekommen und deswegen, wir machen hier gleich die Dinge, und dann, damit wir gleich, wir haben es abgehakt, das, worauf man uns vielleicht reduzieren würde,
und die nächsten
gehen wir weiter.
Drei Wochen werden einfach richtig deep.
Richtig deep.
Da geht es nur um uns.
Genau, wir machen jetzt erstmal, haken wir alles ab, was man so von uns denken würde.
Bäuerin, Mutter, Türkin, Migram.
Ja, haken wir alles ab.
Ist wirklich so.
Genau, weil manchmal fuckt mich das voll ab.
Das verstehe ich. Mich fuckt es auch oft ab und ich frage mich auch oft, ob ich in vielen Formaten vielleicht doch eine Quote bin.
Oh.
Frage ich mich. Weiß ich nicht. Da fehlt auch das Ego, damit ich vielleicht auch ein bisschen selber dran steht oder das Selbstbewusstsein zu sagen, nee, du bist lustig genug oder du bist sympathisch, talentiert genug, um zu sagen, es ist nur das, was du kannst. Ich frage mich oft, ob es vielleicht cooler ist für einige, weiß ich nicht, Formate, Sender, Zeitungen zu sagen, die mit dem Namen, den wir alle nicht aussprechen können, Julien Sezgin, ne?
Ja,
ne, aus Berlin-Neukölln, das wird ja auch oft. Also ich,
ach, ist,
mich
das,
auch,
ist das so, wirst du so vorgestellt?
Ja, das ist schon die Ex-Beamtin, das ist schon auch gut.
Ja, weil das ist ja eigentlich voll gut.
Das ist im Vordergrund, so ist es.
So habe ich dich.
Genau, das ist schon noch im Vordergrund, aber seitdem ich, also ich habe ja irgendwie vor 2 Jahren dann angefangen, oder vor 3 Jahren, mein Gesicht zu zeigen zum ersten Mal, ich habe mich ja lange nicht gezeigt.
Immer
mit diesem Filter, immer mit Conny und habe mich Conny genannt und man wusste nicht, wie mein Klarname ist und so weiter. Und seitdem das aber abgelegt ist und seitdem Thülin da ist, gucke ich immer, was kann ich sagen von Thülin, was kann ich zeigen, was kann ich nicht zeigen, wie viel Thülin ist überhaupt lustig
so
für die Leute.
Also als Künstlerin ist das ja wirklich spannend. Ne?
Als Künstlerin muss aber auch verrückt sein.
Das ist ja.
Also,
das ist ja sowieso.
Als Bäuerin sicher auch.
Ja. Aber das kann ich mir vorstellen. Das finde ich ganz spannend, dein Gedankengang gerade.
Ja, also weil du überlegst dir, also ich habe auch gerade, als wir über das Kinderthema gesprochen haben, gedacht, okay, wie viel davon erzähle ich jetzt hier und wie viel nicht? Also wie viel gebe ich preis?
Ja. Oh, das.
Und für wie viel interessieren sich die Leute? Oder wollen die Lustige sehen? Oder wollen die Neuköllnerin sehen?
Ach,
sind ja,
guck mal,
3 Millionen Rollen, die ich selber so auch bespiele. Genauso wie du.
Und da wollte ich gerade, weil das war bei mir, in meiner Anfangszeit habe ich ja ganz viel Bauer Hemmuck gemacht, mein Vater.
Ja.
Parodiert. Und dann bin ich auch immer vorgestellt worden, so alter Ego-Bauer Helmut. Und ich war dann nachher so, es waren nur Sketche, die ich gemacht habe, so wie du auch. Aber dann hatte ich Anfragen bekommen, ob ich nicht verkleidet als Bauer Helmut auftrete.
Auf der Bühne?
Auf der Bühne, in Talkshows. Ob ich nicht als Bauer Helmut auftreten könnte, als Bauer Helmut kommen und in die Rolle von Bauer Helmut schlüpfe. Und erstmal ist Bauer Helmut ja mein Vater. Also erstmal das, ne? Also erstmal in die
Papa parodieren ist auch halt.
Ja, genau, Papa parodieren. So schon heavy, ne? Also ist sowieso schon schwierig. Aber dann auch noch live.
Wow.
Und dann auch noch, also das kann so nach hinten losgehen.
Ja,
und auf einmal habe ich gedacht, oh, die Leute sehen mich nur als Bauer Helmut. Und dann habe ich ewig lange keine Bauer Helmut-Sketche mehr gemacht.
Und
ewig lange nicht, weil ich gesagt habe, den mache ich nicht mehr. Bauer Helmut, den lege ich erstmal beiseite, weil ich will nicht nur auf Bauer Helmut reduziert werden, nicht nur eingeladen werden, weil ich dann meinen Vater nur Witze auf Kosten meines Vaters mache. Der kann das ab.
Ja.
Der kann mal ein paar Schläge an der Seite kriegen, ne? Wirklich. Aber das muss nicht sein.
Nee.
Und da war ich dann auch so, jetzt muss ich in andere Sachen kommen, weil sonst werde ich nur noch Bauer Helmut, da komme ich nicht mehr raus.
Und da war eine Akzeptanz direkt auch von deiner Followerschaft? Oder haben sie sich gefragt, ich folge dir aber, weil...
Ach, ich habe eine Nachricht mal bekommen, ne? Ich wollte gerade Conny sagen.
Kannst du.
Ich habe eine Nachricht von meiner Mutti bekommen, die war dann so, ach Annemarie, ich weiß, ich will dich gar nicht nerven, aber alle Bekannten fragen mich immer, wann kommt immer wieder ein Bauer Helmut-Sketch?
Das kenne ich.
Weil ich das ganz lange nicht gemacht habe.
Das kenne ich.
Kennst du auch?
Ja, na klar.
Wann kommt mal wieder ein Sketch da?
Ja, genau. Aber ich habe ja auch irgendwie 13, 14, 15, 60, 20 Figuren.
Oh, wow.
Und natürlich kommt da, es gibt ja Leute, die folgen mir nur wegen einer.
Ja.
Und dann kommt halt schon, also ich kriege täglich eigentlich.
Ja, krass.
Ich habe Doris so vermisst. Oder Vesna, mir folgen ganz viele hier wegen Vesna. Das ist so diese...
Ja, ich weiß, deine Lieblingskollegin, Arbeitskollegin.
Die Balkanfrau.
Ja, genau.
Hallo, meine Liebe.
Ja, genau.
Außer dir keine Stress.
Ja, genau.
Und da folgen wir halt viele nur wegen ihr. Und die dann halt sich den Rest dann so parallel geben müssen. Aber ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, dass ich sage, wer meine Comedy mag,
der muss mich auch. Voll.
Und
weißt du was, das finde ich richtig, richtig gut, weil ich habe diese Transition schon gemacht. Mhm. Ich habe nur Comedy-Sketche mhm. gemacht und dann habe ich damit aufgehört. Und habe auf einmal anderen Content gemacht.
Crazy.
Und das ist gar nicht mehr so einfach, sich neu zu erfinden.
Ich finde das auch sehr schwer.
Ja, das ist richtig, richtig schwer. Ja. Weil das ist dann ja so ein bisschen so die Frage, so wer bleibt, wer geht und mhm. wie kommt das Neue an. So.
Genau.
Aber für mich war es dann irgendwann so, nee, ich will nicht nur Bauer Helmut sein, mhm. ich will auch nicht nur Stereotypen von Landwirtschaft reproduzieren, sondern ich will auch irgendwie ein bisschen was anderes machen. Das hat gut geklappt. Mhm. Ne? Aber irgendwann kommt dann auch wieder sowas, so, jetzt muss ich mich wieder neu erfinden, so ein bisschen.
Das finde ich anstrengend.
Das ist sehr anstrengend.
Das ist wirklich sehr anstrengend. Ja. Wobei man ja eigentlich sich selber diese Messlatte auch setzt. Also Woher wissen wir denn, dass die Leute das wollen, dass wir uns immer wieder neu erfinden? Oder ist es unsere Interpretation, dass wir denken, wir müssen...
Oder
wir
unsere
müssen
Gelangweiltheit selber von dem?
Warum hast
du 20 Gesichter oder 20 Charaktere? Weißt du, vielleicht bist du von der Besten mal gelangweilt gewesen genau. und denkst, ich will jetzt einen neuen machen.
Genau,
so?
Mhm. genau. Es ist ja eigentlich selber dieser Hunger danach, immer mehr und immer was anderes zu machen.
Und sich auch ein bisschen selber herauszufordern.
Genau.
Wie komme ich damit an? Und ich finde diesen Gedankengang von dir, finde ich super stark zu sagen, okay, wer meine Comedy-Sketche mhm. mag und mir deswegen folgt, der mag die Person, die wirklich dahinter steht, sicherlich auch.
Genau.
Also und da komme ich dann nachher nochmal dazu in den Wochen, warum ich dein Content auch jetzt gerade total gut finde.
Okay, okay. Mhm. Ja, ich weiß, was du ansprechen willst.
Weil ich finde es total gut.
Ja, weil das ist, also ich mache ja ganz viel gerade, also ich habe letztens zum Beispiel ein bisschen Hate bekommen. Wolltest du darauf eingehen?
Ja.
Oder wollen wir das auf eine andere Folge?
Das können wir auf eine andere Folge.
Machen wir. Okay,
dann
sprechen wir mal über Kinder.
Wir haben so schön vieles schon abgelegt.
Ja.
Ich freue mich darüber. Weil so lernt man sich ja auch kennen. Ne?
Genau.
Weil wann war denn das letzte Mal, dass du jemanden kennengelernt hast?
Ey, ich lerne ja ständig Menschen kennen irgendwo auf irgendwelchen Events.
Den du wirklich ins Herz geschlossen
hast. Und das stört mich. Das stört mich in der Branche. Jetzt müssen wir uns über die Branche listen.
So, hört jetzt alle. Du.
Hört uns jetzt mal ganz genau zu. Ich bin ja so reingerutscht in das Ganze. Ne? Ich war ja einfach, wirklich auf dem Amt. Ich habe einfach auf dem Amt gearbeitet. Mhm. Und
als was denn?
Als Beamtin. Geil. Ich war Personalerin. Ich habe hab Leute eingestellt. Ich habe in der Ausbildungsleitung gearbeitet, war Ausbilderin Quatsch. Und habe Leute...
Und die Frage war, sind sie ehrgeizig, ja oder nein? Und bei nein sind sie eingestellt worden.
Genau. Mögen Sie es, freitags früh Feierabend zu machen? Ja?
Ja.
Herzlich willkommen.
Sie sind hier
eingestellt. Ja. Ich habe so Bewerbungsgespräche geführt, war Recruiterin in dem Sinne.
Spannend. Genau. Oh Gott, da hätte ich Millionen Fragen an dich.
Es ist gar nicht so spannend, wie du denkst, weil es ganz doll in einem gesetzlichen Rahmen alles stattfindet.
Ja. Okay.
Also man kann leider gar nicht sagen, sind sie schwanger. Das kann man leider
sie schwanger zu werden.
Genau.
Ja, das kann man leider
in der
nicht
nächsten
fragen.
Zeit. Also es ist schon wirklich sehr in einem Rahmen alles. Mhm. Und ich war halt wirklich auf dem Amt so. Und dann bin ich ja da so, ich bin ja aus Versehen berühmt geworden, so ein bisschen. Also,
dann erzähl mal deinen Weg in die Berühmtheit. Das finde ich jetzt spannend.
Wie bei vielen war es Corona, auch bei mir. In der Corona-Langeweile.
Gott, das ist jetzt schon eine Dekade was her, ne?
In der Corona-Langeweile habe ich diesen Conny-Filter da entdeckt. Der erste Filter, das war einfach so ein Instagram-Filter und habe zu Hause doofe Videos gemacht, habe mich im Berliner Dialekt lustig über diese Klopapier-Aktion gemacht, dass die Leute alle gehortet haben. Und auf meinem privaten Profil. Ich habe mit 200 Followern.
Ach krass.
Und dann haben meine Freunde irgendwann geschrieben, mach doch mal ein Profil. Öffentlich,
ja.
Und dann war so Corinna, Conny und From the Block, weil ich halt wirklich in Berlin oder Köln gewohnt habe, da im Ghetto. So und so hat es angefangen und dann ist es immer größer und immer größer und immer größer geworden und irgendwann musste ich mich entscheiden, willst du das machen weiterhin oder auf dem Amt bleiben, weil beides zusammen, das geht nicht. Ich habe ja auch ganz viel Satire über Behörden gemacht und so weiter.
Gab es da mal eine Abmahnung, mal ein Gespräch?
Nee, das nicht. Da hat sich keiner getraut tatsächlich.
Na, dann werden die doch
verarscht. Hätte ich nämlich öffentlich gemacht. Das nicht. Mhm. Es gab natürlich schon ein paar Leute, also Führungskräfte insbesondere, die das so
gesehen haben, beäugt
so
haben.
Beäugt haben und sich gedacht haben, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Wirklich. Ja, gerade so, Grüße gehen raus, junge männliche Führungskräfte, die dann wirklich, statt das für sich zu nutzen, gedacht haben, das wird mir jetzt alles irgendwie ein bisschen zu erfolgreich. Und mir dann so versucht haben, so ein paar Steine in den Weg zu legen. Aber Also wirklich alle Klischees bedient. Das ist mir wirklich genauso passiert. Ne? Gleich alt, gleichaltrig ungefähr und am Anfang ganz doll supported und gemerkt, okay, jetzt kriegt sie ein Buchangebot. Jetzt aber Schluss hier. Das wird mir zu erfolgreich alles.
Oh.
Und mit diesem Buchangebot musste ich mich dann entscheiden. Ne?
Voll.
Auch finanziell, weil du halt als Beamtin nur eine bestimmte Menge an Geld zusätzlich verdienen darfst und so. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, ich lasse mich jetzt einfach entlassen. Scheiß drauf. Schön, kannst du immer wieder zurück. Irgendwann, vielleicht gehe ich wieder mal zurück aufs Amt und lass mich wieder verbeamten. Mache ich, glaube ich, nicht. Habe ich damals gedacht.
Habe ich
damals gedacht. Und bin so raus.
Ja.
Und dann ist das halt alles irgendwie immer größer und immer größer. Und dann bin ich irgendwie mit meinem ersten Buch dann auf Tour gegangen und war dann irgendwie auf der Bühne auch noch nie gemacht, auf einmal.
Okay, hol mich mal kurz ab mit deinem ersten Buch. War das ein Comedy-Buch, ein Buch über deine Geschichte, über dich, über Sketche, über Beamtentum?
Das ist fiktiv,
ja.
Eine Berliner Behörde. Und mit diesen ganzen Figuren, die ich da spiele, also nicht mit allen jetzt, die du kennst, bis relativ später, glaube ich, so, aber so die ersten 6 Charaktere, da gibt es dann so eine Gisela, so eine Ossi-Maus, dann Doris, die so aus Berlin-Lichtenrade kommt, so eine ältere Boomerin, mit so einer, die immer so raucht und alles. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben.
Ach, wie cool.
Genau, und da so Geschichten aus dem Amt mit diesen Figuren. Und damit bin ich auf Lesetour gegangen und das ist dann aber auf der Lesetour zu einer Comedy-Show geworden. Also,
ach, wie cool.
Ich hab noch nie irgendwas gemacht auf der Bühne. Ich bin halt auf die Bühne und wollte eine Lesung machen und habe dann gemerkt, ah, warte mal, das fühlt sich irgendwie an wie Stand-up, was du hier machst, weil du stehst die ganze Zeit und so. Und dann ist so das erste, zweiter, dritter, war dann Rostock, war der dritte Auftritt und beim vierten habe ich dann irgendwie ein Programm gehabt, weil ich dachte, oh ja, machen wir jetzt eine Comedy-Show. Und dann bin ich dann 45 Mal. Danke.
45 Mal?
Mit ein und demselben Programm. Muss man auch erstmal mal. Das rentiert sich, sage ich dir, Annemarie.
Jetzt hör
45
auf.
Mal bin ich
45
aufgetreten Mal. In Deutschland.
Wie ist denn sowas? Nee, ehrlich, das musst du mich. Wie ist sowas?
Aufzutreten?
Ja.
Also vorher, kurz vor dem Auftritt, also so eine Stunde, halbe Stunde vorher, hasse ich mich dafür, dass ich das mache. Scheiße. Weil ich denke, bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Mhm. Warum machst du nicht irgendeinen normalen Job und setzt dich diesem Stress aus vorher, diese Aufregung? Oh. Weil ich immer denke, die sind alle deinetwegen da.
Voll der so Erwartungsdruck, krass, ne?
Genau, Erwartungsdruck. Ja, und dann hast du da
Performance-Druck. So.
Genau. Und also ich habe jetzt auch noch keine Arena gespielt oder so, aber ich habe das Größte waren 1500 in der Columbia-Halle. Und dann stand ich draußen und dachte, 1500 Leute haben Geld bezahlt, haben sich den Abend freigehalten, sind hierher gekommen und der erste...
Herzlichen Glückwunsch. Ist das toll. Ist das krass.
Aber ich, also wirklich vorher denke ich, aber will ich mir echt wie Dobby, will ich mir die Hände bügeln, weil ich denke, du blöde
dumme Tülin. Hast du dich da auch umgezogen auf den Schoß oder wie kam ich mir vor?
Nee.
Warst du da einfach so nackig, wollte ich gerade sagen, einfach nur auf die Bühne und hast erzählt.
Das war mein USP, dass ich nackt auf der Bühne. Nee, ich bin da, es ist wirklich eigentlich eine Lesung. Mhm. Also ich gehe so als Tülin auf die Bühne und arbeite mit vorgedrehten Videos, auf die ich dann reagiere. Also ich lese eine Geschichte aus dem Buch und dann reagieren die Figuren aus dem Buch auf diese Geschichte, die ich da gerade vorgetragen habe.
Oh, ist das klasse.
Und das ist dann so wie eine Live-Mockumentary so ein bisschen. Cool. Ne? Weil die sitzen da, wie man das von Stromberg oder The Office kennt, dass sie dann da sitzen und so ein Interview geben. Und dann gehe ich viel ins Publikum. Ich mache ganz viel mit dem Publikum, weil das ja auch wirklich unique ist, dass da so bei 1500 Leuten da 80% Beamte. Und da sitzt dann die Feuerwehr neben der Polizei, neben dem Ordnungsamt, neben der Kripo, neben dem Jugendamt und die lachen sich tot untereinander, weil die halt auch nichts zu lachen haben. Die lachen sich tot, sich plötzlich Kolleginnen wieder von vor Jahren.
Ach,
und das ist eine Dynamik in diesem Saal.
Oh, ich finde es so klasse. Ich finde es so klasse.
Also das Geile ist gar nicht ich auf der Bühne, sondern das ist das Publikum. Das ist das Publikum, was ich einfach so ein bisschen moderiere. Und damit bin ich 45 Mal aufgetreten mit dem Ding. Krass. Und sobald du aber auf der Bühne stehst.
Bist du drin.
Genau, also ich muss ganz kurz den Raum lesen. Es geht auch innerhalb von ein paar Minuten, dass ich ganz schnell die Energien merke, wie der Raum ist.
Das kann ich mir total vorstellen.
Ich hatte einen ganz schlimmen Auftritt.
Das tut mir leid.
Das war mein schlimmster in München.
Auch schlimm. Die Müncher Schickerie oder was? Oder?
Ich hatte dreimal den Auftritt in München hintereinander, 3 Abende hintereinander habe ich in München gespielt und es war, alle 3 Abende waren toll. Der letzte Abend, da habe ich schon gemerkt, ich bin auf die Bühne und habe gemerkt, das hier, irgendwie ist sie ja angespannt. Mhm. War nur so ein leichtes Gelächter nur. Und dann hatte ich eine Störerin im Publikum, die gestört
Nein.
hat. Genau, und ich bin, also bin ja wirklich jungfräulich, ne? Was so Bühnen, also auch 30 Mal auf der Bühne reicht nicht, um zu sagen, ich bin erfahren, meiner Meinung nach.
Okay, Störerin, bitte. Nee, die Story muss ich jetzt
haben. Also die war ganz nette, um Gottes Willen, ich will die gar nicht so vorführen, aber es weiß ja jetzt wahrscheinlich auch keiner, wie die heißt. Ich weiß auch nicht, wie die hieß. Aber die hatte halt leicht einen Sitzen. Und die war gut drauf. So, ja. Die war gut drauf. Hm. Was ja okay ist und was mich auch
eigentlich
freut.
Eigentlich ja eigentlich alle. Die Stimmung anheizt. Genau. Ne?
Und die hat aber nach jedem Satz, den ich auf der Bühne gesagt oder gelesen habe, oh, ja genau, kenne ich.
Das war eigentlich keine Störerin, das war eine Riesensupporterin.
Das war eine Riesensupporterin.
Ja, eine Riesensupporterin.
Sie war eine ganz große Supporterin, die war richtig into
it. Oh Mann, ja.
Aber die hat halt wirklich den Rest gestört, weil die halt nicht mehr zuhören konnten. Die hat halt so doll reingerufen und ich war die ganze Zeit hin und her gerissen.
Was machst du jetzt?
Genau.
Hast du da niemanden on the ground, der da ein bisschen guckt?
Doch, oder, ja? Doch. Der ist dann auch irgendwann hingegangen, ja. Aber erst in der zweiten Hälfte. Ja. Und da war schon die Stimmung im Keller. Da war die Stimmung schon im Keller. Ich habe gemerkt, immer das Gelächter wird immer leiser. Mhm. Mit jedem Gag, wo ich wusste, 30 Mal vorher gespielt, hier lachen sie auf jeden Fall.
Keiner
gelacht. Scheiße. Oh, wenn ich,
und mit dir immer kleiner geworden.
Weil die haben sich einfach anstecken lassen. Der Raum hat sich, der Saal hat sich anstecken lassen von diesem Vibe. Mhm. Und,
also nicht das Vibe, sondern den Vibe.
Von dem Vibe.
Ja, also da meinst du jetzt von dem
besoffenen Vibe.
Ah, oh Gott, nein, wir sagen.
Ich meinte der Vibe.
Mit V, nicht mit V.
Genau. Die haben sich wirklich von der Stimmung im Raum anstecken lassen. Und das war, ich war die ganze Zeit hin und her gerissen. Ne? Sage ich jetzt was und führe sie vor? Und sage, um den Großteil, um die Mehrheit irgendwie zu entlasten und den schönen Abend zu bescheren. Mm. Oder lass sie es einfach so und lass sie mit einem guten Gefühl weg.
Oh Gott.
Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es einfach durchgezogen. Ich habe einfach das Programm durchgezogen. Mm. Und ganz am Ende habe ich einmal gesagt, ruf den billigen Plätzen halten. Und dann haben sie geklatscht alle. Und dachte, scheiße, jetzt hast du doch. Oh.
Ah.
Und dann kam die am Ende zu mir beim Signieren. Ich signiere danach immer noch Bücher und alles und Autogramme und keine Ahnung und so Fotos machen und so weiter.
Wow, bist du heftig.
Ganz so anstrengend, sage ich
ganz
dir.
Bist du, ich habe sowas auch erlebt, ja.
Mhm. Ganz anstrengend. Hast du auch schon gemacht, signiert?
Ja, also deswegen. Vielleicht ist das so eine Universal-Influencer-Erfahrung.
Annemarie war dein Name, ne? Das wusste ich nicht.
Da ist auch gar nicht schlimm.
Aber wir lernen es erkennen.
Ja, wir lernen es erkennen, genau. Nee, also deswegen, ich weiß ganz genau. Ich weiß ganz, und das ist ja gar nicht böse, aber es ist was anderes, wenn da wirklich lang viele stehen.
Okay, ja.
Und also I get you. Hier,
ja.
I feel it.
Voll.
Deswegen sage ich gerade, wie heftig du bist.
Es ist schön.
45 Mal gemacht hast. Fucking po.
Es ist schön, du willst ja auch mit den Leuten.
Total. Darum geht es ja gar nicht. Das ist so schön.
Aber du kommst auch nicht dran, mit denen lange zu connecten.
Überhaupt nicht.
Das funktioniert dann.
Weil du hast das Gefühl, du bist so unhöflich.
Genau.
Du bist so unhöflich, wenn du dem mehr Zeit schenkst als dem.
Genau.
Und man kommt da in eine ganz komische Spirale rein. Ne?
Genau, voll. Und dann ganz kurz noch beim Signieren, dann kam die zum Signieren und dann hat die, oh Gott, die war auch angetrunken. Dann war sie, glaube ich, schon betrunken und stand dann, hat einfach angefangen zu heulen und meinte,
oh nein.
Es hätten sie andere Gäste angesprochen und hätten gesagt, dass sie den ganzen Abend versaut hat. Und dann hat sie
überhaupt nicht verstanden. Aber es war wirklich störend. Es war wirklich, sie hat es nicht böse gemeint, sie hat einfach richtig den Spaß ihres Lebens gehabt,
aber der Rest nicht. Und dann hat die wirklich, dann meinte sie, das verstehe ich überhaupt nicht, warum. Ne.
Ich bin gerade total leid. Wie tut es für dich leid, die Störerin leid, für alle anderen im Publikum? Was machen die? Das ist ja wirklich eine Real-Life-Situation. Voll. Wie geht man damit um?
Ich saß auf der Bühne und habe gedacht, wenn ich den Abend hier überlebe,
dann,
ohne Gelächter, dann, weil das ist ja wirklich das Schlimmste. Du machst Comedy.
Oh mein Gott.
Du machst Comedy, das heißt, du nährst dich ja von dem,
dass die Leute lachen.
Dass sie lachen. Und wenn die dir keine Resonanz geben und du denkst die ganze Zeit, ist das jetzt die ganze Zeit lustig gewesen und jetzt nicht mehr? Oder
ich bin total ergriffen, Tilly. Das kann ich gar nicht. Das ist ganz schlimm,
Ich bin am nächsten Tag, ich habe mir auf der Bühne noch geschworen.
Ich habe meine Karriere beendet.
Genau.
So, ich höre auf mit die Scheiße.
Ich gehe zurück aufs Abend.
Oh Gott. Da lachen die mehr.
Ich habe auf der Bühne noch gesagt, ich werde mit dem Geld, was ich hier heute Abend verdiene, werde ich mir morgen eine richtig teure Tasche kaufen.
Und
alles habe ich gemacht. Bin am nächsten Tag, München ist ja auch kein Problem, irgendwo einen teuren Laden, bin ich dahin und habe gesagt, hier, nehmt dieses Geld und gebt mir eine teure Tasche.
Gib mir ein gutes Gefühl. Oh mein Gott.
Habe ich wirklich gemacht, mache ich selten. Ich habe wirklich selten so überteuerte, krank teure Taschen, weil ich das gar nicht einsehe. Aber das habe ich wirklich gemacht dann zum ersten Mal.
Aber Respekt. Also wirklich, das gehört vielleicht auch ein bisschen zu der Showerfahrung dazu, wahrscheinlich.
Ja,
ne? Ja. Bist du denn bereit, sowas nochmal zu erleben?
Nein.
Deswegen, Touren gibt es nicht mehr.
Genau. Ich liebe die Bühne und sie macht mir große Angst. Also ich habe nicht große Angst, spannend, aber ich habe großen Respekt davor. Weil es ist eine Situation, in der du unkontrolliert, also du kontrollierst dich ja selbst, aber du bist auf der Bühne, in der du 2 Stunden am Stück mit einer kurzen Pause funktionieren musst. Crazy, kurz mal Pipi gehen, kurz mal sagen.
Vergeht es für dich dann schnell, die 2 Stunden? Oder
vergehen,
ist es,
vergehen sehr
oder
schnell.
Sind die auch zäh manchmal?
Nee, die vergehen sehr schnell. Ja. Mhm. Die vergehen sehr, sehr schnell. Es kommt immer aufs Publikum an. Mhm. Also ich könnte zum Beispiel keine Show machen, wo ich nur Stand-up mache. Mhm. Das wäre nichts für mich. Dass ich da stehe und sage, ich ratte euch jetzt meine Gags runter und ihr lacht und dann gehe ich.
Okay.
Ich brauche das, dass ich mit den Leuten auf Augenhöhe gehe. Mhm. Also deswegen finde ich das auch von der Bühne runter ins Publikum, liebe ich.
Okay, das kann ich verstehen.
Weil dann bist du da mittendrin. Der Druck fällt ab. Und ich überträge es auch natürlich so ein bisschen die Verantwortung einfach auf die Leute.
Jeder sagt mal was.
Und das ist einfach auch viel, viel lustiger.
Das glaube ich.
Weil es natürlich ist und authentisch ist und auch so... Also ich gut improvisieren kann. Und das, was ich gut kann, ist improvisieren.
Ach, toll.
Was ich nicht so gut kann, ist auswendig lernen. Das kann ich nicht. Nee,
ich auch nicht.
Kannst du gut auswendig lernen?
Nee. Also Impro wäre auch definitiv was ich besser kann. Aber
ich sehe dich ja auch auf der Bühne eigentlich.
Ja?
Ne? Ja, voll.
Ich bin nicht. Nee, weil ich glaube, genau das, was du beschrieben hast, dieses davor, diesen Moment davor.
Ja.
Ich glaube, das wird
es
mich... Es killt mich.
Aber es geht weg. Es geht weg und danach... Wenn du runtergehst, denkst du dir, boah, ich will nie wieder was anderes machen.
Okay, dann was ganz anderes, Thylin. Was ganz, ganz anderes. Mhm. Und vielleicht hast du diese Erfahrung auch gemacht. Und zwar bin ich durch meinen Job ja auch in meiner Agrarszene vor allen Dingen eingeladen worden zu Vorträgen. Dann gehst du dahin und vielleicht kennst du das Gefühl. Mhm. Denn für diese 2, 3 Stunden, 4 Stunden, so ein Abend geht ja bei dir wahrscheinlich 4 Stunden. Mhm. Alle wollen sie was von dir. Mhm. Alle wollen Bilder mit dir machen. Alle wollen mit dir reden. Und du bist wie auf so ein Thylin hier, Thylin da und hier noch ein Bild. Und du bist so toll, du bist so klasse. Was in dem Moment ja gar nicht aufsaugt. Mhm. Ne? Und dann gehst du ins Hotel.
Oh, und dann?
Bist du allein im Hotelzimmer. Wie ist das für dich?
Genau darüber denke ich so oft nach Annemarie. Wenn ich im Hotelzimmer bin, bin ich froh, dass ich keinen Alkohol trinke. Das tue ich nämlich nicht.
Nämlich ganz genau.
Ich trinke nämlich... Also jetzt gar nicht aus religiösen unbedingt nur, sondern halt wie seit 2 Jahren oder so trinke ich gar keinen Alkohol.
Ich bin seit 2 Jahren ein Partypuffer und Spaßbremse. Nein.
Ich trinke einfach keinen Alkohol mehr, weil ich gemerkt habe, es bringt mir nichts. Es schmeckt mir nicht unbedingt krass gut. So, und der Tag danach ist einfach echt scheiße.
Total.
Deswegen trinke ich gar keinen Alkohol. Und bin froh darüber, wenn ich im Hotel da alleine bin, weil du immer noch ganz viel Adrenalin in dir drin hast und du bist noch auf diesem Level. Und ich muss aber sagen, dass es bei mir wirklich relativ unspektakulär ist. Ich schmink mich dann ab, mach dann hier den hier, die Wimpern ab. So, nehme ich ab. Und dann schminke ich mich ab und dann gehe ich schlafen. Dann scroll ich noch ein bisschen durch diverse Social-Media-Kanäle. Ja. Aber ich habe mir oft darüber Gedanken gemacht, was es mit Leuten macht, wie halt wirklich so diese Rockstars die drehen doch durch.
Ja, und das ist eigentlich ganz spannend, weil als das erste Mal, als ich sowas erlebt habe, so alleine im Hotel, habe ich gedacht, boah, ich freue mich auf diesen Abend.
Ja.
Oh, alleine, weißt du, so Kids, Hof, alles hinter dir lassen und ich schlafe im Hotel. Und in meinem Leben habe ich noch nie so eine tiefe Einsamkeit gespürt, wie an solchen Abenden in Hotels. Und ich habe gedacht, okay, das war das erste Mal, Annemarie, dass du weg warst, vielleicht liege ich da dran. Und dann kam ja immer wieder sowas. Ne? Und dann habe ich viel gemacht, wie ich gesagt, ich habe viel so einen Rams gemacht. Und das wurde nie besser. Es wurde nur noch schlimmer. Und so schlimm, dass ich irgendwann dass ich alles dafür tun würde, nicht mehr in einem Hotel zu schlafen.
Crazy.
Ja, es ist für mich ein richtig, also dieses Gefühl dieser tiefen Einsamkeit. Dann war ich bei einem TV-Sender zum Morgengespräch. Und da haben die so drauf erpicht, dass ich die Nacht vorher in dem Hotel schlafe, obwohl das in Berlin gedreht wurde. Ich fahr morgens um 3 Uhr los, ich komme, nein, Frau Paulsen, das machen wir nicht. Und dann habe ich habe 22 Uhr eingecheckt. Weißt du so, also ich bin so spät wie möglich irgendwie losgefahren. Und dann habe ich denen das morgens erzählt, mein Gefühl. Und dann haben die gesagt, du glaubst gar nicht, wie viele hier sitzen und uns genau das sagen.
Wirklich? Dass diese Einsamkeit?
Diese Einsamkeit und dann auch dieses, was meinst du, warum so viele an der Hotelbahn sitzen?
Crazy. Ich kenne das überhaupt nicht, muss ich sagen. Das ist echt erstaunlich.
Das Einsamkeitsgefühl?
Ja, also im Hotel nicht. Ich glaube aber, ich bin ja ursprünglich gelernte Hotelfachfrau. Ich habe ja eigentlich mal...
Oh mein Gott, du kannst ja richtig erzählen.
Folge 2, Leute. Nächste Woche packe ich richtig aus. Und deswegen habe ich einen ganz krassen Fable, vielleicht sogar einen Fetisch für Hotels. Ich liebe Hotels.
Okay.
Ich liebe sie. Und ich liebe also es muss gar nicht irgendwie ein krasses Luxushotel sein, aber ich liebe einfach diesen Geruch. Ich liebe...
Okay, weißt du was? Das hat mich gerade ein bisschen... Also wenn ich an die Gerüche denke, dann also, wird es anders. Aber
kommt auch natürlich drauf an. Ne? Wenn es eine Absteige natürlich dann nicht unbedingt. Mhm. Aber so ein geiles Hotel, wo du so Roomservice bestellen kannst. Ich mache so oft, mache ich so Selfcare Me-Time im, im Hotel dann, wenn ich dann zufällig da bin, dass ich dann sage, ich mache jetzt Roomservice. Im Bademantel werde ich jetzt eine Trüffelpasta werde ich jetzt im Bademantel essen. Okay. Und ich glaube, ich habe einfach zu lange gearbeitet, dass ich das... Ne, aber ich verstehe schon, was du meinst. Es ist für mich eher nachvollziehbar. Mhm. Meins ist eher für mich ungewöhnlich, dass ich denke, was stimmt eigentlich mit dir nicht? Mhm. So, aber es ist, ich mag die Ruhe danach total.
Oh krass.
Dieses, klar, man kommt nicht runter sofort, aber dann doch... Ich kann es nicht nachempfinden.
Vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach extremes Heimweh. Extremes Heimweh. Und ich glaube, das ist das vielleicht auch.
Sind es die Kinder vielleicht auch?
Ja, auch ja, ich denke das. Und es fühlt sich so fremd an. Mhm. Also es fühlt sich so befremdlich auch an, da in so einem Riesenbett zu liegen und keiner kommt zu dir gelaufen. Heute Morgen bin ich, weißt du, bin ich mit so einem Plastikträger neben meinem Kopfkissen, der liegt da und meine Kinder kommen hier morgens immer alle oder schlafen schon im Bett. Also es ist sowas, so einfach was ganz Befremdliches, alleine da zu liegen. Und mich überkommt dann vielleicht Heimweh und dann das Gefühl, Gott, bin ich einsam, da telefoniere ich mir. Ich darf da eigentlich gar nicht mehr telefonieren. Weil wenn ich dann meine Kinder sehe oder meinen Mann sehe, das ist ganz schlimm.
Muss heulen.
Ja.
Oh Gott, das
ja, ist richtig
niedlich.
Schlimm. Das ist richtig schlimm. Ja, das, weiß ich nicht. Ich bin eine erwachsene Frau. Aber es ist schon so ein bisschen so, dass ich alles eigentlich, wenn es irgendwie geht, es geht mit Übernachten oder so, sage ich, nee, ich fahr nachts nach Hause.
Aber ey, das finde ich echt fair enough. Also, dass du dann sagst, auch ich mache das auch einfach nicht. Ne? Ja. Man muss wirklich in dieser Branche, finde ich, auch wirklich aufpassen, bevor wir, ich glaube, wir müssen jetzt gleich mal...
Nee, Tilly, und weißt du was, wir haben doch ganz woanders angesetzt. Ne? Weil ich kriege jetzt nämlich auch Heimweh nach Hause. Aber wir hatten doch gesagt, Freundschaften schließen. Da knüpfen wir beim nächsten Mal an.
Das machen wir.
Und dann geht's richtig deep. Weil wir haben alles abgehakt jetzt.
Wir haben alles, oder Jobs und so.
Wir sind durch.
Die sitzen, ne? Alles.
Sitzen, wir sind durch. Wir haben uns gut kennengelernt. Wir haben die Türkin hinter uns gelassen, die Bäuerin und die Mutti. Ja. Und jetzt gehen wir deep.
So machen wir es.
Jetzt werden wir Freunde.
Wir wünschen euch einen richtig schönen Tag und eine schöne Woche. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.
Da freue ich mich auch.
Hallo Marie.
Auf gut.
Tschüss, tschüss, tschüss.
Bevor wir hören, wie das Duo die Folge fand, kommt hier noch ein Podcast-Tipp.
Wie kannst du mich so anlügen? Schämst du dich gar nicht? Du guckst mir in die Augen und sagst, das war mein erster TV-Auftritt. Das finde ich krass.
Hallo Frau Wagner.
Hallo Herr Merz. Immer wieder Schocker, dein Nachname ohne den Vornamen hinten dran.
Wir haben tolle, strahlende Vornamen, Aurel und Gini, wo man sagen muss, Mensch, geil. Das sind sicher nette Leute. Aber wenn wir unsere Nachnamen reinrollen, in meinem Kopf, ich hör die Panzer rollen.
Ja, wirklich. Liebe Zuhörerschaft, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen in unserem Podcast Alles gelogen, in dem gelogen wird oder auch manchmal nicht.
Ich stehe nackig, also in Boxershorts stehe ich quasi neben dem Tisch von Gottschalk und muss dann die Anzüge der Bügelweltmeisterin anziehen, wenn sie denn fertig
geht. Nein! Gehen.
Genau.
Ich bin literally der Mensch, der am Dinnertisch sitzt, so niemand redet und dann will ich ein Gespräch machen. Sag ich, und Leute, habt ihr eigentlich Geheimnisse oder so? Und ich so, ich habe keine Geheimnisse. Just saying.
Und dann erzählst du alles. Wenn ihr noch mehr Alles gelogen hören wollt, dann ja jeden Dienstag in der ARD Audiothek.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Es war besser, als ich dachte. Ich habe viel über Tilin erfahren. Ich freue mich, dass wir vieles jetzt erstmal abgehackt haben. Weil ich dachte, ich hatte ein bisschen Angst, dass man zu viel Augenmerk auf sowas setzt. Und will sie ja kennenlernen. Und ich habe das Gefühl, jetzt haben wir einen guten Start gemacht. Wir haben erstmal das, was wir voneinander denken und wussten, abgehakt. Und jetzt können wir richtig reingehen.
Es war richtig schön. Wirklich, wirklich richtig schön. Ich habe das Gefühl, ich könnte mit der 3 Nächte durchquatschen und wir hätten immer noch Themen, über die wir sprechen können. Und ich habe auch bei ihr das Gefühl, dass sie wirklich zuhört. Also sie geht da. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich rede zu viel und erzähle zu viel von mir selber und zu wenig von ihr. Aber da haben wir jetzt noch ein paar Folgen, wo wir uns besser kennenlernen können. Aber bessere Podcast-Partnerin hätte ich mir jetzt, glaube ich, nicht wünschen können. War wirklich sehr, sehr schön. Sehr intensiv. Bin noch ein bisschen kaputt jetzt.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt-Bajorath und Jo Bischofberger.
Redaktion: Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin: Maximiliane Hecke. Line Producer: Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Maxi Stumm und Amelie Kern.